Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
In Meilen und Zeilen geht es heute um ein Wunder. Man kann es anders nicht sagen. Die Viermastbark Peking, ein 115 Meter langes Segelfrachtschiff, das 1911 gebaut wurde, zigmal Kap Horn umrundet hat, Hurricanes überstand, Weltkriege überlebte, Wirtschaftskrisen und Seeblockaden irgendwie meisterte, landete schließlich im Hafen von New York und sollte verschrottet werden. Aber dann hat sich ein gutes Dutzend Hamburger gefunden und eine Stiftung gegründet, die das legendäre Schiff unbedingt retten wollten. Heiner Müller-Elzner hat das Ganze in atemberaubenden Bildern festgehalten und nun ist ein Schmuckstück an Buch entstanden, das auf 1000 Exemplare limitiert ist. Heiner, jetzt liegt das Buch in deinem Büro. Müsste man das nicht irgendwie ganz exponiert hinstellen, weil es ja wirklich so ein Schmuckstück ist?
Ja, wenn man die Räume hat, dann natürlich ist es auch, natürlich wäre es schön, das ins Fenster zu stellen, aber ich bin nicht der Typ, ich freue mich dran und mache auch jedes Mal die Banderole ganz vorsichtig wieder drüber, wenn ich es wieder verpacke.
Du bist ungefähr 150 Mal in die Werft gefahren, hast da Fotos gemacht, das ist ja ein 3 Jahre langes Projekt gewesen. Was bedeutet das Buch für dich?
Boah, das ist schon für mich was ganz Besonderes. Ich habe schon öfter längere Projekte gemacht, aber es ist noch nie so ein tolles Buch dabei entstanden. Und das ist, wenn man bedenkt, dass es ja ein Schrotthaufen war und dann am Ende sieht man den Schwan, das ist schon was Tolles. Und wie gesagt, das ist auch so toll gemacht, so liebevoll gemacht, das Buch, dass ich wirklich sagen kann, ich bin echt stolz darauf, dass ich das machen konnte. Und nicht zu vergessen, es ist ja nur möglich gewesen wegen der meiner sehr guten Freunde Michael Schafe und Peter Matthias Gede, die gesagt haben, wir helfen dir, wir schreiben das. Und also ja, es ist einfach, es ist toll. Also ich bin hellauf begeistert.
Beschreib mal das Buch. Also es ist ja riesig, dick und es hat eben dieses einmalige kleine Decksstück aus Stahl auch noch quasi eingearbeitet, reingebaut. Das ist ja, also die Idee alleine, so ein Originalstück der Peking da reinzubauen, finde ich grandios. Woher kam die?
Die Idee kam von Delius Glasing. Die haben das auch organisiert, also alles möglich gemacht mit der Stiftung Hamburg Maritim, die noch einen Teil des Decks hatten. Und ich sag mal, Delius Glasing hat denen das abgeschnackt. Und die waren so lieb und haben gesagt, ja, könnt ihr haben. Und dann war das wahnsinnig viel Arbeit aus diesen größeren Teilen so maßgenaue Stücke zu machen, dass sie ins Buch passten. Und ich saß immer nur dabei oder saß davor und dachte, boah, ist das toll und ist das schön. Und das ist also diese ganze Zusammenarbeit mit Delius Glasing war extrem erfreulich und für mich auch wirklich neu. Das ist das erste, ich war an mehreren Büchern schon beteiligt, aber das ist das erste Buch, was sich quasi nur um meine Bilder dreht. Und auch der Grafiker, das war einfach ein Genuss, das zu sehen, was die aus den Bildern oder aus den Geschichten machen.
Jetzt warst du ja so oft auch an Bord und hast da auch einiges erlebt. Was bedeutet denn mittlerweile dieses Schiff für dich? Was ist denn das Schiff sozusagen in deinem Seelenleben geworden?
Boah, das ja, ist ein bisschen pathetisch, aber es ist ein Teil meines Lebens geworden. Also wenn man da 3 Jahre lang im Durchschnitt einmal pro Woche hinfährt, dann auch die Menschen natürlich, die das da alles möglich gemacht haben, die Werftmitarbeiter, die externen Leute, das 3 Jahre, das bindet schon. Also das ist schon was anderes als eine Reportage, wie man sie sonst macht, wo man vielleicht 3-4 Wochen irgendwie unterwegs ist. Das ist schon also ich bin stolz, dass ich dabei war, dass ich das machen durfte. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn das Schiff dann in Hamburg liegt oder wenn es nach Hamburg kommt.
Ja, so, ja.
Als Hamburger Jung ist das einfach großartig.
Du hast eben erzählt noch in unserem Vorgespräch, dass du einmal bei Starkwind an Bord warst.
Ja, ich bin zwar Hamburger, aber ehrlich gesagt eine ziemliche Landratte. Und dann war ich an Bord, das war 2020, Anfang 2020. Und da kam eine Bö, so nannten die Rigger das. Und das war, also eine Bö ist für mich so ein Windstoß, der kommt und geht. Und das war aber eine lang anhaltende Bö, muss man sozusagen. Für mich war das Sturm. Und die Rigger sagten, das war 8 bis 9 vielleicht, das war noch nicht so schlimm. Und das Irritierende war, dass das Schiff fest verteut war, einen Wahnsinnslärm machte, wirklich so heulte und auch übertrieben gesagt ein bisschen hin und her geschüttelt wurde. Und in dem Moment dachte ich, was haben diese Leute, die Matrosen, die Kapitäne, die Seeleute generell damals geleistet? An Deck ist man ja noch relativ sicher, kann sich irgendwie festhalten, aber wenn die in die Rahen mussten und Segelreffen und so weiter, also das ist unfassbar, der Mut und der Wille auch, das Schiff unter Kontrolle zu halten, das muss unfassbar gewesen sein.
Man muss ja auch sagen, dass die tatsächlich aber auch wie die Fliegen aus den Rahen gefallen sind, ne? Und quasi auf jeder Fahrt einer gestorben ist, kam ja auch dazu, ne?
Ja, das kann ich gar nicht so beurteilen. Es ist ja eine Geschichte in dem Buch von Heinrich Hauser, wo er das auch explizit beschreibt. Ich glaube, die ganzen Arbeitsumstände waren damals natürlich sehr viel gefährlicher, weil es gar keine Mannsicherung gab, wie das heute Vorschrift ist. Ja, das ist sicherlich relativ häufig passiert, vor allem, wenn man es mit heutigen Sicherheitsmaßnahmen vergleicht. Umso mehr ist es ja also für mich unbegreiflich, dass die Leute da freiwillig hoch sind. Also wenn neben mir einer plötzlich von den Rahen runter segelt, da würde ich ja nie wieder da hochklettern. So viel
Ja, wir
Schiss
wären
hätte
ja
ich, das zu
geschockt bis
machen.
ans Ende unseres
Genau,
Lebens. Das ist ja
ja.
wie ein Autounfall, den man sieht, wo man dann erstmal noch Wochen braucht, bis man wieder vernünftig Auto fahren kann.
Ja.
Und da war das normal, dass die. Und die fielen ja nicht nur ins Wasser, die fielen ja teilweise an Deck runter, also klatschen auf Deck und lagen dann da zerschmettert. Ich weiß gar nicht, wie man das seelisch verkraftet.
Ja, da muss man, glaube ich, auch eine besondere Konstitution haben. Und die Kapitäne damals oder die leitenden Offiziere, die waren, glaube ich sag mal ganz platt, hart im Nehmen. Und das
Definitiv.
gehörte wahrscheinlich dazu.
Ja.
Also man ist wahrscheinlich auch damit anders umgegangen als heute.
Es war ich glaube, eine ganz andere Gefühlswelt als heute. Es gibt in dem Buch, wird dieser Kapitän Hughes, das war so der letzte legendäre große Kapitän, beschrieben, so ein 2 Meter Hühne, 120 Kilo schwer, der den Leuten zum Beispiel die Furunkeln rausgeschnitten hat, natürlich bei ganz bewusstem Leibe, also ohne Narkose, dass das, und dann drückte das Blut noch raus, dass es bis an die Decke spritzte. Na, und danach sind die wieder raus und sind in den Iran gegangen. Das wäre heute alles undenkbar.
Absolut. Das ist also das allein zu lesen, da läuft es einmal schon kalt den Rücken runter und man denkt, oh, hat man Glück gehabt, dass man jetzt geboren ist und nicht damals zur See gefahren ist. Also ich glaube, es ist heute immer noch hart, zur See zu fahren, aber die Sachen sind halt anders. Und heute hat man natürlich ein Sunny an Bord oder was auch immer. Es wird kontrollierter operiert oder es werden kontrollierter Verletzungen behandelt. Ich glaube, das waren die Möglichkeiten, die man damals hatte. Und darauf hat man sich eingestellt. Und ich glaube, auch die Seeleute wussten ja, was auf sie zukommt. Zumindest, ich würde mal sagen, 95% der Leute wussten, was sie tun. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin froh über unsere heutigen Möglichkeiten, Sachen zu behandeln und vor allen Dingen auch zu vermeiden.
Auf jeden Fall. Und wenn man eben heute überlegt, wir haben ja überall, ich meine, wenn wir heute uns ein neues Auto kaufen, hat das Auto ungefähr 200 Elektromotoren. Die hatten damals nicht einen Motor, noch nicht mal eine Nähmaschine für die Segel an Bord. Das war alles von der Hand. Also alles, was sich auf so einem Schiff bewegt, mussten die mit der Hand bewegen und machen und tun. Und es wäre heute nicht mehr möglich, überhaupt so ein Ding zu fahren. Und es ist ja leider auch so, dass die Peking nie wieder fahren wird, ne? Also sie wurde zwar restauriert, aber zum Beispiel die Nietverbände des Rumpfs, die halten einfach nicht mehr. Und das nochmal zu machen, wäre auch zu teuer gewesen. Das heißt, dieses Schiff wird einfach im Hafen dann liegen irgendwann, aber nie wieder auf große Fahrt gehen, was ja eigentlich eine Schande ist, ne?
Ja, einerseits ja, andererseits muss ich sagen, wenn man den Rumpf erneuert hätte, zumindest das Unterwasserschiff, dann ist natürlich auch fraglich, wie weit ist das noch original oder was gaukelt man den Besuchern oder den Menschen nicht grundsätzlich etwas vor. Also so ist es ja bis auf wenige kleinere Ausbesserungen wirklich original und das ist schon etwas ganz Besonderes. Und man könnte auch natürlich argumentieren, ja, aber das Unterwasserschiff sieht man ja sowieso nicht.
Das
Ja,
stimmt.
kann man alles machen, aber es ist ja nichts besser als das Original. Wie gesagt, das ist. Und also selbst wenn man das gemacht hätte und gesagt hätte, wir wollen mal wieder auf Fahrt gehen, es gibt ja gar keine Menschen mehr, die überhaupt in der Lage dazu sind, das zu machen. Dazu kommt, es wird in Hamburg liegen und es wurde ja früher auch schon die Elbe rauf und runter gezogen. Also die ist ja nicht gesegelt, weil der Platz war ja gar nicht da auf der Elbe
Ja, genau.
zum
Und sie hat vor allem
Kreuzen
ja
oder
keinen
irgendwie.
Motor. Das muss man sich mal vorstellen.
Genau, also man hätte sie schleppen können oder man könnte sie schleppen, aber ein Segelerlebnis wird es nie wieder geben. Weil, also wie gesagt, das Material ist nicht mehr gut genug und aber auch es gibt keine Menschen, die dazu in der Lage sind, das zu machen.
Ja. Es gibt noch ein Schiff dieser Reihe, ein allerletztes auf der Welt, das ist die Krusenstern. Die ist tatsächlich, das ist ein Segelschulschiff der Russen. Und da war ich sogar schon mal drauf, als ich Reporter auf der Kieler Woche war. Aber die hat halt mittlerweile auch Stahlmasten und ist komplett, die hat natürlich einen Motor und die ist eben komplett durchrestauriert und im Grunde ist von dem alten Schiff gar nichts mehr übrig.
Ja, wobei die Peking ist ja auch ein komplettes Stahlschiff. Also da ist,
Ach, die
die
hat auch
waren ja auch,
Stahlmasten?
das ist alles aus Stahl.
Ah, okay.
Also die Masten, die Rahen und das ist auch damals schon so gebaut worden. Es gibt eine Bauvorschrift von Blohm und Voss oder vom Reeder und da steht explizit drin, wie das Material auszusehen hat, was eingebaut wird und in welcher Form. Und es gibt zwei. Gott, jetzt sollte ich wissen, wie die heißen. Am letzten Mast sind zwei Holzgaffeln. Und die sind natürlich nicht mehr original, weil die verrottet waren. Aber die waren auch damals die beiden einzigen Teile, die aus Holz waren, was die Takelage angeht und die Segelhalterungen. Alles andere ist Stahl. Und schon immer gewesen. Also
Okay.
auch bei der Krusenstern. Und es gibt ja auch noch die Passat zum Beispiel in Travemünde.
Aber
Das
die
ist
segelt halt
ein
auch nicht mehr,
Bau.
ne?
Nein, die segelt auch nicht mehr. Das ist ein baugleiches Schiff. Und also die waren immer so konstruiert.
Wir versetzen uns nochmal zurück in die Zeit. Also es wurde 1911 gebaut. Damals war einfach die Welt auch noch eine völlig andere. Es war ja vor den großen Weltkriegen. Und es ging damals darum, vor allem Salpeter aus Chile nach Europa zu bringen. Wie kamen die dazu, bis nach Chile? Also es gab ja den Panama-Kanal noch nicht, das heißt, die mussten um Kap Horn rum, bis nach Chile zu segeln. Und dann haben die Salpeter nach Europa gebracht und hatten schon nach zwei Fahrten die Kosten für das Schiff wieder drin. Das muss man sich vorstellen. Im Grunde konnten die zweimal im Jahr dahin fahren und hatten nach einem Jahr die Kosten wieder drin. Was ist denn aus dem guten alten Salpeter geworden eigentlich? Also
Was man damit
der ist ja gar nichts mehr wert, ne?
nein, das ist durch die künstliche Herstellung von Düngemitteln war das dann auch spätestens Anfang der 30er Jahre vorbei. Aber man hat ja diesen Salpeter auch genommen als Grundstoff für Sprengstoffe. Also insofern war das im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombengeschäft für die Reederei. Und das Schiff. Also ich habe gehört, das hat sich nach drei Fahrten bezahlt gemacht. Ist ganz egal.
Fast egal,
Wenn
ne?
man sich
Ja.
das vorstellt, die heutigen Containerriesen, die ja absolut vergleichbar sind, das war ja damals auch die größten Frachtschiffe, die es gab. Ich weiß nicht, wie lange die fahren müssen, bis die sich überhaupt bezahlt gemacht haben. Und das war schon, also das war kaufmännisch auch eine Glanzleistung, diese Schiffe, dass die so effektiv gebaut wurden und die Mannschaften, die eben auch so hochqualifiziert waren, dass das funktionierte.
Ja.
Zweimal im Jahr bis zu dreimal im Jahr Kap Horn umrunden. Das war schon, ich glaube, neudeutsch sagt man Gelddruckmaschine, keine
Ja,
Frage.
absolut. Ja. Und man muss da auch bedenken, also diese Schiffe waren so robust und gut gebaut, dass die damit rechneten, dass ungefähr 1% Verlust pro Jahr der Flotte war. Bei anderen Schiffen waren das über 3%. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Marge.
Ja, also das ist gerade die Verlustquote der Leistreederei war extrem gering, weil die das Ganze durch und durch organisiert hatten. Die wussten genau, was sie tun. Und offensichtlich waren andere Reeder nicht so gut organisiert oder so schlau wie die, sodass die wussten auch genau, wann sie am besten fahren. Die sind nicht einfach losgesegelt, sondern wussten ziemlich genau, wann die Winde gut sind und wie sie fahren sollten, damit sie die Route optimal ausnutzen können.
Ja, und vor allem Kap Horn. Ich meine, das ist ja nun legendär. Und es gab zum Beispiel eine Fahrt, da haben die es um Kap Horn in 5 Tagen geschafft. Es gab aber auch eine Fahrt, die hat 90 Tage gedauert.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Man ist da 3 Monate da draußen und die ganze Zeit gegen den Sturm. Und es gab sogar mal einen Kapitän, der hat gesagt, da kommen wir nicht gegen an. Wir segeln andersrum. Wir segeln jetzt mit dem Sturm an Australien, also erstmal an Afrika vorbei, dann an Australien vorbei, um dann quasi linksrum dann wieder nach Südamerika zu kommen. Total verrückt. Und er war schneller unterwegs als die, die gegen angesegelt sind.
Das ist in der Tat eine schräge Geschichte. Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, das kann doch gar nicht sein. Und die waren nicht gleichzeitig, aber ziemlich dicht beieinander waren die da. Und ja, das ist ja auch heute noch. Kap Horn ist wirklich unvorhersehbar.
Ja.
Man hat es natürlich heute einfacher mit motorgetriebenen Schiffen und so weiter und so weiter. Aber ich war ja leider nie da oder vielleicht auch Gott sei Dank. Das muss schon eine Wahnsinnstour gewesen sein, gar keine Frage. Und genau, der Rekord, glaube ich, bei Leist liegt bei 5 Tagen und der Negativrekord eben bei 3 Monaten. Und also 3 Monate da an Deck zu sein,
Bei Sturm.
da wird man ja auch unruhig als Seemann. Man will ja mal wieder festen Boden unter den Füßen haben.
Ja, und das Essen kann ja jetzt auch nicht hervorragend gewesen sein. Denn natürlich haben die sicherlich immer frischen Fisch gehabt, aber der hängt einem natürlich auch irgendwann zum Halse raus.
Also die hatten ja auch Schweine an Bord und
Ja,
die wurden
und
natürlich
Hühner und
immer,
Truthähne.
ja, und die wurden natürlich immer gut gemästet mit den Essensresten, aber es ist wohl auch des Öfteren vorgekommen, dass die dann irgendwann vergiftet waren und man auch das Schweinefleisch nicht mehr essen konnte. Also, dass die nur Fisch hatten, ja, aber ich glaube, auch das hat man sich als Seemann oder als Matrose vorher genau überlegt. Das weiß man. Dass einem das nach 3 Monaten zum Hals raushängt, ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, auch da waren die Menschen vor 90 Jahren, 80 Jahren wahrscheinlich ein bisschen genügsamer als wir heute.
Ja, also kann man schon sagen, wir sind sicherlich wir leben in einer total fast überzivilisierten, verwöhnten Welt. Ja, wir sind gar nicht mehr bereit, diese Strapazen auf uns zu nehmen. Wenn uns etwas nicht passt, dann lassen wir es und machen etwas, was uns Freude bereitet. Und das war damals noch völlig anders.
Ja, ich muss aber auch gestehen, ich bin sehr froh, dass ich in der jetzigen Zeit lebe,
Klar.
mit all den Annehmlichkeiten. Und also ja, das ist so ein bisschen auch Romantik natürlich. Immer so, oh, das hätte ich auch gern mal gemacht. Ich glaube, ich wäre schon im Kanal bei Dover wieder von Bord gegangen, weil es mir dann doch zu nass oder zu windig oder also was auch immer gewesen wäre.
Ja, bei mir ist es so, mir fehlt in unserer zivilisierten Welt dann doch immer wieder auch das Wilde, das Rohe, irgendwie dieses, ja, dass man die Natur direkt spürt und anpacken kann. Und deshalb mache ich schon immer wieder Abenteuer, bin dreimal über den Atlantik gesegelt, bin bis nach Tahiti gesegelt und sage mir aber auch jedes Mal, dass ich es nie wieder tue. Das ist halt auch verrückt. Also ich merke in mir so eine Zerrissenheit. Ich möchte gerne weg und kaum bin ich draußen auf See, möchte ich eigentlich auch schon wieder an Land sein. Und das ist aber alles aus meiner Freiwilligkeit heraus. Und damals waren das eben, also vor allem die Matrosen, ich glaube, das waren einfach arme Schweine, die keine große Möglichkeit hatten. Die kamen aus Hamburg, was hätten die schon machen sollen? Da wurde halt immer schon zur See gefahren, also sind die zur See gefahren. Und dann erleben die da draußen wirklich die Hölle. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen.
Bin ich völlig bei dir. Das glaube ich auch. Das ist die Hölle. Und umso wichtiger war ja auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und die starke Hand eines erfahrenen Kapitäns, der den Männern auch Sicherheit gegeben hat, ganz sicher. Und gesagt, du kletterst jetzt da hoch und sonst bringe ich dich um oder was auch immer. Also
Der hat ja auch
das hätte
geschlagen, dieser
sonst nicht
Jüß, ne?
funktioniert. Ja, das war ja, also ich meine, die Fäuste waren lockerer unterwegs und die Hände. Und also diese Züchtigung, das gehörte zum Geschäft dazu. Und ja, umso glücklicher bin ich, hier in
Ja,
Hamburg in
ja.
meiner warmen Bude zu sitzen.
Ja, ich in
Also
Kiel.
mich hat noch nie jemand geschlagen bei meinem Job. Das finde ich eigentlich sehr angenehm.
Das könnte auch so bleiben. Aber je
Ja.
nachdem, wie die Krise hier weitergeht. Also, was ich dann auch denke, die sind dann 1911, sind diese jungen Matrosen rausgefahren in die Welt, haben da wirklich schlimme Zeiten gehabt, also härteste Zeiten. Freunde sind gestorben auf See, vor ihren Augen und so. Und dann kommen die irgendwann nach Deutschland zurück. 1914, dann bricht der Krieg aus und dann werden die an die Front geschickt. Was ist das für ein Leben im Vergleich zu heute? Einfach nur 3, 4 Generationen später und wir wissen gar nicht mehr hin, wohin mit unserer Freiheit, mit unserem Geld, mit unserem Glück, mit unseren Möglichkeiten, wie sich die Welt in 100 Jahren verändert hat. Ich finde, das zeigt eben genau dieses Buch. Ja, was damals eben katastrophal im Grunde in vielen Leben lief und wie glücklich wir heute sind. Habt ihr dieses Buch auch genau, um diesen Unterschied auch mal zu zeigen, habt ihr es auch dafür gemacht?
Naja, also wir erzählen natürlich nicht nur die Geschichte der Peking, sondern auch einen Teil des Welthandels, der Zeiten also auch mit der Geschichte der Leistreederei, der Aufstieg und die Veränderung der Familie und sowas. Also daran sieht man ja, wie sich das alles wahnsinnig geändert hat. Und es gibt im Buch auch Grafiken, um zum Beispiel Größenvergleiche herzustellen. Also man sollte schon alle Geschichten lesen und man kriegt, glaube ich, einen sehr guten Eindruck vom Wandel der Welt auch anhand der Peking.
Ja, zum Beispiel die Peking war jetzt 115 Meter lang und Containerschiffe heute sind 400 Meter lang. Allein was sich da schon verändert hat und wie schnell die sind, glaube ich, von Hamburg in, du wirst es besser wissen, wie lange brauchen die nach China? Ich glaube, keine 2 Wochen mehr, ne?
Die moderne Handelsschiffe.
Ja, oder nur fünf
Oh, das,
Tage oder
ja,
sowas.
das
Also
ist
es
ja,
geht
na,
unfassbar
die,
schnell.
Ganz so schnell sind sie ja nicht, weil sie natürlich zig Häfen anlaufen. Aber wenn sie nonstop fahren könnten oder wollten, dann wäre das in der Tat wahnsinnig schnell. Wobei sie inzwischen ja wieder langsamer fahren wegen des Treibstoffs. Ja, aber wenn man das alles vergleicht, glaube ich, waren Schiffe wie die Peking trotzdem immer noch schneller. Also effektiver und einfach viel sinnvoller. Denn die Reederei Leis hat ja diese Segelschiffe noch gebaut, als der Trend schon klar zu Motorschiffen ging. Und die haben genau überlegt, boah, wir sind günstiger und eigentlich auch schneller. Und Salpeter muss auch nicht von heute auf morgen geliefert werden. Also das ist auch immer so eine Sache. Und das, wenn wir heute die Containerschiffe angucken und den Versandhandel und so weiter, ich will das heute bestellen und kann es nicht heute Abend schon bei mir sein. Also auch das hat sich natürlich geändert. Und man kann natürlich konnte auf diesen Segelschiffen natürlich auch nicht alles transportieren. Und wie gesagt, was die Effektivität angeht, wage ich das nicht wirklich zu beurteilen, was effektiver ist oder was doll ist. Also die haben schon dieses Schiff mit 4000 Tonnen beladen und das waren unvorstellbare Mengen,
Ja, und
die da
auch das muss
transportiert
man ja
wurden.
sagen, musste dann die Besatzung, also nachdem sie nun monatelang auf dem Wasser waren, da die Hölle durchgemacht haben, dann kommen die in Chile an und dann ist es nicht so, dass sie dann plötzlich Freizeit gehabt hätten, sondern dann mussten sie eben erst entweder Ladung löschen oder die neue Ladung hinzufügen, also aufs Schiff packen. Das hörte ja gar nicht auf, dieser unfassbare körperliche und seelische Stress für die Leute. Also ich finde es faszinierend, was die damals mitgemacht haben und wozu wir heute überhaupt nicht mehr bereit wären.
Absolut. Das ist das, also auch wir haben ja relativ geregelte Arbeitszeiten, zumindest in den meisten Berufen. Das war dort auch geregelt. Das waren 24 Stunden am Tag. Und dann zwischendurch konnte man mal schlafen, wenn gerade kein Sturm war oder irgendwie sowas. Also die Ausbeutung ist ein bisschen böser Begriff, aber die Arbeitsleistung, die damals erbracht wurde, war, glaube ich, auch um ein Vielfaches höher als das, was wir heute
Auf jeden
bereit
Fall.
sind zu leisten oder leisten können.
Es gibt auf YouTube Bilder von einem Irving Johnson. Der ist mit einer kleinen Kamera, also damals natürlich noch auf Film, mitgesegelt einmal und hat dann Bilder gemacht, wo der dann auch im Sturm in die Raaen hoch ist. Und der war ja nun kein Seemann, aber der war irgendwie auch guter Turner oder sowas. Und hat da eben, also wenn man sich dieses Buch kauft, das reicht nicht. Ich finde, man muss dann noch auf YouTube mal diese laufenden Bilder sich angucken. Und dann ist es noch faszinierender, was man da sieht. Die haben da ja teilweise 15, 20 Meter hohe Wellen gehabt. Und es war eigentlich permanente Todesangst da draußen. Das sieht man auf diesen Bildern dann nochmal. Du kennst diese Filme auch von dem Johnson, ne?
Ja, natürlich. Das ist ein echter Klassiker. Es gibt das ja auch, ich weiß nicht, ob bei YouTube, aber es gibt das ja auch vertont. Und diese Vertonung ist meines Wissens nach entstanden. 1980 wurde er eingeladen vom Norddeutschen Regattaverein und da hat er den Film vorgeführt und hat ihn sozusagen vertont.
Genau,
Und
das
also
gibt's auf YouTube.
erzählt das. Und das ist einfach faszinierend. Das war ein junger Mann vom Lande, sag ich mal, der hat an Telegrafenmasten geübt, wie das dann ist, wenn man so hin und her schwankt. Und auf so einem Hochrad und dann geht er auf See mit einer Kamera. Und ich meine, heute, ich glaube, ich hätte zu viel Schiss, da hochzuklettern, aber wenn, dann hätte ich eine GoPro auf dem Helm und wäre mehrfach angeleint oder gesichert. Und wahrscheinlich würde ich mich schon nach der ersten oder zweiten Welle übergeben und der ist da hochgeklettert mit einer für unsere Verhältnisse ja riesigen Filmkamera mit Filmmaterial und hat das gedreht. Also das ist schon faszinierend
Finde
und
ich auch.
also wirklich atemberaubend, was der gemacht hat. Und man sieht eben auch die Arbeit, die da geleistet wurde unter schwierigsten Bedingungen, genau unter Orkanbedingungen, unter Sturmbedingungen. Das kann man, kein Hollywood-Film kriegt das so gut hin wie dieser Irving Johnson,
Nee,
diese
weil das eben echt
Dramatik
ist, ne?
eingefangen hat. Ja,
Es ist
also es ist
echt. Das
schon.
ist nicht Hollywood, wir bauen uns mal ein schönes Studio und lassen da Schiffe wanken, sondern das ist echt. Und man muss sich eben auch vorstellen, je höher ich in diese Raaen gehe oder in diesen Mast hochklettere, desto größer ist natürlich das Schwanken nach links und rechts. Ja, dann schwanken die. So ein Mast ist 50 Meter hoch und dann schwankt der eben 25 Meter nach links, dann wieder 25 nach rechts. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also ich war ja mal auf dieser Krusenstern und dann sagte mir der Kapitän, ich sollte mal hochgehen und ich habe es nicht gemacht. Also ich bin dann bis zur ersten Rahe gegangen und habe gesagt, das reicht mir. Unangeseilt, ne? Was natürlich auch nicht dem Reporterleben entsprach. Also das war gegen alle Sicherheiten und ich habe dann gesagt, ich gehe nicht weiter. Das geht für mich nicht. Ich hätte da, also ich hatte da wirklich so Schiss und wenn man sich dann vorstellt, wir lagen ja im Kieler Hafen. Und dann sind die da draußen, gehen dahin, auf 50 Meter hohe Masten. Es ist nicht zu fassen, wozu die bereit waren, was die gemacht haben und auch welche Fähigkeiten die hatten. Also dieser Johnson zum Beispiel, der konnte angeblich Klimmzüge mit einem Finger machen. Und ich glaube, solche Typen waren da an Bord. Die waren hoch ausgebildet, körperlich topfit und genau deshalb waren die eben so erfolgreich.
Ja, das ist natürlich auch klar, wenn der Kapitän der Krusenstern sagt, kletter da mal hoch.
Glaube, der
Erstens ist
wollte mich
man,
eh nur testen.
ja, aber ist, man ist erstens mental gar nicht so darauf vorbereitet und natürlich auch körperlich nicht. Ich meine, bevor die ihre Leute da hochgeschickt haben, also die Kapitäne wussten ja, wen sie hochschicken können und wen nicht und wer noch ein bisschen Zeit braucht. Also, und dann ist es, glaube ich, wie in vielen anderen Berufen auch, es ist eine Frage der Übung und der Professionalität. Man macht das einfach und Außenstehende sagen, bist du wahnsinnig, was machst du denn da? Also ich glaube auch, dass ich in meinem Berufsleben Sachen gemacht habe mit der Kamera in der Hand. Wenn ich da von außen zugeguckt hätte, ich hätte gedacht, der ist ja verrückt, was macht der für einen Quatsch? Also,
Sag mal ein Beispiel.
ach ja, man hängt sich schon mal im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen weiter aus dem Fenster oder ich bin einen der höchsten Strommasten Europas hochgeklettert. Die Rheinquerung an der holländisch-deutschen Grenze, das sind 150 Meter oder 200 Meter, ich weiß es gar nicht mehr. Und da bin ich hochgeklettert, natürlich gesichert. Und wenn man da oben steht
Trotzdem.
und durch die Kamera guckt, denkt man, boah, das ist ja ein toller Ausblick. Aber wenn man dann die Kamera nicht mehr vor der Nase hat und so guckt, dann denkt man, oh, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Also, das meine ich eben. Das von außen ist das natürlich saugefährlich oder mordsgefährlich, aber die Leute wussten, was sie tun. Also, die waren ja auch ausgebildet. Es ist ja nicht so, dass der Kapitän durch den Hafen gelaufen ist und gesagt hat, wer will mal mit nach Chile hier? Sondern also gerade auch bei der Laichreederei, die hatten ja hochqualifizierte Mitarbeiter. Und
Das
also,
war das
wie gesagt,
Geheimnis, ne?
trotzdem die Faszination und gerade von diesem Irving Johnson auch, der ja relativ unbeleckt da reinkam, das ist schon, Hochachtung, ganz, ganz, ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes.
Du hast die Geschichte der Peking wahrscheinlich besser drauf als ich, weil ich das Buch jetzt nur einmal gelesen habe. Erzähl uns doch mal, also 1911 gebaut und dann landet die in New York und hat einiges hinter sich.
Also sie ist fast 20 Jahre lang mit Unterbrechung für die Laichreederei gefahren. Die eine große Unterbrechung war der Erste Weltkrieg natürlich, da ist sie festgesetzt worden.
In
Und dann
Chile.
hat Laich, ich meine ja, und dann hat Laich sie zurückkaufen können und hat auch durch Verhandlungsgeschick durften sie dann Salpeter laden in Chile und durften die Fahrt noch wieder nach Deutschland machen. Und
Na,
dann
damit
wurde
hatte
das
er
Schiff
quasi die
aber.
Kosten wieder drin für den Rückkauf, ne?
Ja, und
Das war ein
also das war
schlauer Typ.
einfach. Ja, die waren total pfiffig. Also die waren wirklich ganz weit vorne, was kaufmännische Entscheidungen anging. Waren auch, glaube ich, fast einzigartig in dieser Branche und eben dadurch auch so erfolgreich. Und dann ist das Schiff Anfang der 30er Jahre, da war dann auch die Zeit der Segelschiffe vorbei, ist das Schiff nach England verkauft worden und hat dort als Internatsschiff gelegen. Und für, wie man heute sagt, für schwer erziehbare Jugendliche, die dort für die Marine auch ausgebildet wurden. Das Schiff wurde umbenannt in Arethusa, in Deutsch gesprochen Arethusa, und hat dort bis Anfang der 70er Jahre als Internatsschiff eben fungiert und ist von dort nach New York verkauft worden und in New York eben als Museumsschiff. Nach 40 Jahre, knapp oder gut 40 Jahre, hat sie da gelegen und das Museum in New York hatte aber nie die finanziellen Möglichkeiten, die so in Schuss zu halten, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also die haben das am Anfang noch auch durch viele Freiwillige ziemlich gut hingekriegt, aber irgendwann ging das nicht mehr. Und dies war kurz vorm Hochofen sozusagen, kurz vor der Verschrottung.
Ja, es
Das
kam ja auch noch ein Hurricane dazwischen, der dann eben
ja,
nochmal
das
endgültig solche Schäden verursachte, dass dann gar nichts mehr ging, ne?
ja, das wobei angeblich war das Schiff davon gar nicht so sehr betroffen wie das Museum selbst.
Ah, okay.
Und das Schiff hat diesen Hurricane wohl recht gut überstanden, immer relativ. Aber wie gesagt, das Museum hat so starke Schäden erlitten, dass offensichtlich überhaupt kein Geld mehr da war, um irgendwas zu machen. Und dann ging es einfach, glaube ich, nur noch darum, wer bezahlt den besseren Preis. Und soweit ich das weiß, haben beide Seiten ja auch gepokert. Also das South Street Sea Museum wollte zu viel Geld und die Hamburger, gute Kaufleute, wollten zu wenig geben. Also es ging wohl eine sehr lange Zeit hin und her. Und irgendwann ist es dann eben, ich glaube, 2015 zu einem symbolischen Kaufpreis
Genau, es wird quasi
an
verschenkt,
die
ne? Also die Hamburger haben gewonnen, das
Bundesrepublik.
Pokern, muss
Oder,
man sagen.
ja, die haben, ja, wobei, sometimes you win, sometimes you lose. Ich
Ja,
meine, wenn man
es
sich
gibt auch
überlegt, was
beides
das
in einem.
38 Millionen gekostet hat,
Ja.
dann ist das meiner Ansicht nach ein Riesengewinn. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Leute, die sagen, boah, 38 Millionen ist ja nicht wirklich ein Gewinn, den man jetzt ausgegeben hat. Aber also die Initiativen, die es gibt und die es gab, dieses Schiff zu retten, die waren extrem hartnäckig. Und Gott sei Dank. Und deshalb haben wir jetzt das Schiff wieder ab 7. September in Hamburg. Und ich bin da irre froh drum.
Wie haben die das Ding aus New York zurückgekriegt? Denn das schwamm ja nicht mehr. Nicht mehr von alleine zumindest richtig.
Ja, es wäre zumindest riskant gewesen, es schwimmen zu lassen. Es war ja noch schwimmfähig, aber die Frage ist, ob es über den Atlantik geschafft hätte, ist natürlich wirklich, stellt sich wohl nicht. Vor allen Dingen, es hätte ja nicht aus eigener Kraft fahren können. Und dann hat man ein sogenanntes Dockschiff geordert, gechartert. Und dieses Dockschiff ist in der Lage, sich fast zu versenken. Und dann ist die Peking da reingeschwommen worden. Und dann wurden die Tanks wieder mit Luft geflutet und dann hob sich dieses Dockschiff an und dann ist das wie ein normales Schiff sozusagen mit einer Fracht. Und dann ist es 2017 Ende Juli in Brunsbüttel angekommen.
Wenn dann die Peking am 7. September wieder in Hamburg liegt, ist das dann für dich nochmal ein Termin, wo du natürlich Fotos machst und wo dann quasi dieses Projekt dann endgültig vielleicht beendet ist?
Ja, also natürlich ist das ein Termin. Ich werde das von Wewels-Fleth, wo sie jetzt liegt, bei der Peterswerft ist sie ja restauriert worden. Von da werde ich das begleiten. Ich habe, hoffentlich klappt das, ein eigenes kleines Motorboot. Und werde das begleiten von Wewels-Fleth bis Hamburg. Und dann in Hamburg muss man mal sehen. Das wird da wahrscheinlich ein Riesentheater, ein Riesenereignis. Trotz Corona, ich weiß nicht genau, wie die Stadt das organisiert oder wie man das hinkriegt, dass das geordnet abläuft. Aber
Ja,
das ist
schwierig.
schon, ich glaube, das ist eine tolle Geschichte. Und ob das so ein großer Empfang wird wie der Hafengeburtstag oder so, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was
Ist
da
im Moment
geplant ist.
wahrscheinlich nicht
Und
drin, ne?
nein, das ist ja auch immer das ist eine Geschichte, wie verhält man sich korrekt oder wie macht man das? Und insofern ist das schon bitter, dass die Peking so nicht klammheimlich, aber eben relativ still nach Hamburg zurückkehrt. Aber wie gesagt, die ist dann ja in Hamburg und ist wahrscheinlich ab Frühjahr nächsten Jahres auch frei zur Besichtigung. Und das wird schon eine tolle Geschichte. Und ob das abgeschlossen ist dann mit mir, das oder für mich, nein, eigentlich nicht, weil es findet ja noch ein Innenausbau statt, der also nicht zur Restaurierung gehört, sondern zur, ich sage jetzt mal, Museumsertüchtigung. Und da werde ich, wenn ich darf, schon ab und an wieder an Bord gehen und fotografieren, weil es ist eben, ja, wahrscheinlich hört es irgendwann dann doch auf, wenn es dann als Museumsschiff geöffnet wird. Ich glaube, dann ist das auch fotografisch, ist das nicht mehr so wahnsinnig interessant.
Ja, dann ist halt auch die Geschichte quasi durch, ne? Dieses Schiff ist dann jetzt wieder zum Leben erweckt worden und fertig. Und jetzt bleibt es ja erstmal in dem Status, den es dann haben wird. Da
Ja,
passiert ja
genau.
nicht mehr
Und
viel.
das wird dann auch durch die richtigen Mitarbeiter gepflegt und in einem Zustand erhalten, der sich dann eben auch im Idealfall kaum ändert.
Ja. Ein letztes Wort zum Buch. Das Buch kostet schockierenderweise 198 €. Aber wenn man sich das anguckt, ja, was für ein Schmuckstück es ist. Alleine, ich weiß nicht, es wiegt ungefähr 2 Kilo. Dann hat man eben dann noch dieses kleine Stück Eisen da drin, dieses Decksstück. Und wahrscheinlich steigen solche Bücher ja auch im Wert im Laufe der Zeit, oder? Also jetzt eine Wertanlage, dafür ist es ein bisschen wenig. Aber es ist auf jeden Fall im Grunde das perfekte Geschenk für einen Buchsegelliebhaber.
Absolut. Also ob es im Wert steigt, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es so ist, weil es auch wirklich wertvoll ist. Und es ist extrem liebevoll auch gemacht. Es ist eben kein Buch für 29,95 € oder sowas, sondern es ist ein echtes Einzelstück. Und man sieht
Limitiert
das
auf
auch,
1000
dass,
Exemplare, muss man eben auch sagen.
ja, und es ist eben wirklich jedes Metallstück ist natürlich anders. Aber insgesamt dieses Buch zu lesen und sich die Bilder anzugucken und die Historien nachzuerleben, das ist für jeden, der sich für maritim interessiert hält oder an so alten Segelgeschichten ist, ist das ein, ich sage jetzt mal, Must-have, glaube
Ja,
ich.
ja.
200 € oder 198 € ist viel Geld, aber es ist, wenn man diesen Begriff nutzen darf, preiswert. Also ich glaube wirklich, das ist ein besonderes Buch, was Delius Klasing da gelungen ist.
Das empfinde ich auch. Heiner, man spürt deine Liebe zu dem Boot, zur Peking, die Liebe zur Fotografie und das ist echt ein wunderschönes Gespräch geworden und ich danke dir da sehr für.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.